willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist
Professor Dr. Peter Wankman. Ich meine, hier ist der Peer.
Hallo Peer. Ja, jetzt weiß schon jeder, was wir heute machen, oder?
Ja, natürlich. Beverly Hills Cop wieder.
Was, schon wieder? Nein, natürlich nicht. Wir machen heute Ghostbusters.
Who you gonna call?
Ghostbusters. Den Spaßfilm von 1984, Per. Diesmal hast du den so ein bisschen ausgesucht. Also das scheint so ein Film zu sein, der dir besonders am Herzen liegt. War ja auch in dem Podcast-Teil für das Jahr 1984 natürlich drin. So viel können wir spoilern. Ich glaube, das kann man so mal hier verraten, oder?
Wobei ich im Januar 85 erst im Kino war.
Aber der Film ist halt 1984 erschienen und deswegen könnt ihr, wenn ihr Bock habt, da mal reinhören. Wir gutachten ja immer mal wieder Filmjahre, unter anderem Folge 65 und 66. 1984, eines der besten Filmjahre aller Zeiten, haben wir mal so die spitze These aufgestellt.
Ich sage immer noch das beste Filmjahr.
Du sagst das Beste und ich sage, wir suchen noch das bessere Filmjahr. Und wir haben dort so viele gute Filme gehabt, dass es keine Top 5, sondern eine Top 10 geworden ist über zwei Teile. Hört da gerne mal rein. Und innerhalb dieser Top 10, so viel können wir sagen, war Ghostbusters drin.
Wobei Ghostbusters ist das beste Beispiel, an dem du siehst, wie die Zeitfenster von Veröffentlichungen sich verändert haben.
Oh, das ist interessant. Erzähl mal, was meinst du?
Du hast heute einen Film, nenn irgendeinen Blockbuster, was kommt demnächst? Deadpool 3 beziehungsweise Deadpool vs. Wolverine.
Ja.
Wenn der Film in Amerika startet, startet der am gleichen Wochenende auch in Deutschland.
Mhm.
So, und bei Ghostbusters ist es ja so, das war ja ein Sommerblockbuster im Jahre 1984. Der hier im Januar 1985 erst im Kino kam.
Also meinst du so dieses halbe Jahr Leak, ne?
Ja, und dann
dieser Gap so.
Und als das nicht noch genug wäre, dass der Film dieses halbe Jahr Leak hatte, wie du gerade so schön sagtest, darfst du ja auch noch nicht vergessen, wann ist der Film ja auf VHS erschienen? Das ist ja noch viel kranker. Ghostbusters habe ich im Januar 85 im Kino gesehen. Und mein bestes Weihnachtsgeschenk 1985 war tatsächlich, dass ich am Fenster bei uns gewartet habe, bis meine Mutter und mein Bruder aus der Videothek wieder kamen, Heiligabend. Und die haben tatsächlich es geschafft, Ghostbusters als Leihkassette mitzubringen.
Okay.
Das heißt, es war nochmal knapp ein Jahr dazwischen, bis der Film auf VHS zu kriegen war.
An was der man sich alles erinnern kann.
Unglaublich, ne? Aber davon mal abgesehen, wann hast du Ghostbusters das erste Mal gesehen?
Ja, das ist relativ easy. Weder im Kino, noch auf VHS, sondern...
Oh, lass mich raten. Der Filmfilm auf Sat.1?
Nein.
Ich dachte, der taucht wieder auf.
Ja, berechtigterweise, das scheint mich irgendwie geprägt zu haben. Nein, es war im ZDF tatsächlich.
Lief der im ZDF sogar?
Der wow. Lief sogar mal im ZDF, genau.
Also ich weiß, jetzt läuft er immer wieder mal auf ZDF Neo im Doublepack mit Ghostbusters 2, aber da kommen wir vielleicht gleich mal zu.
Okay. Ja, und da habe ich den das erste Mal dann tatsächlich gesehen. Und da hat er mir halt direkt Spaß gemacht. Also ich kann deine Wahl ja auch total verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, komische Wahl, die du da getätigt hast. Ghostbusters könnt ihr momentan bei Magenta TV in der Flat und bei Wow in der Flat sehen, aber ich gehe davon aus, viele von euch kennen ihn oder haben eben die Gelegenheit, wie Per gerade schon angedeutet, den jetzt regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Für mich war damals im Free TV die erste Ausstrahlung und ich habe mal recherchiert, der lief tatsächlich als Filmfilm auf Sat.1.
Ich wusste es.
Ja, ab 1990, also relativ zeitnah. Also ich bin mir aber ganz sicher, dass das eine ZDF-Ausstrahlung war. Also vermute ich, das muss ganz kurz davor gewesen sein, dass der einmal im ZDF lief. Dazu gibt es allerdings im Internet keine Indizien und danach dann eben auf Sat.1 ganz lange und dann ist er durch die Senderfamilie gewandert, auch mit Pro7 und so weiter, bevor er dann irgendwann wieder bei den Öffentlich-Rechtlichen gelandet ist. Per, was ist das, was dir sofort einfällt, wenn du an Ghostbusters denkst? Wir haben ja gerade schon an die Musik gedacht. Ist ja, es die Musik?
Ja, natürlich ist es die Musik, weil Ghostbusters ist in vielerlei Hinsicht für mich ein Film gewesen, der sehr einschneidend war. Es war der erste Film, wo ich aktiv auf einen Film aufmerksam gemacht worden bin, der im Kino läuft, durch den Soundtrack beziehungsweise durch dieses Lied, weil das lief ja wirklich im Radio rauf und runter. Das lief ganz groß gehypt damals im WDR auf Formel 1.
Mhm.
Und es war wirklich so, erstmal diese Aufmerksamkeitserbringung durch diesen Soundtrack, durch dieses Lied von Ray Parker Jr. Ghostbusters.
Mhm.
Hinzu kam, dass es auch der erste Film für mich war, wo ich das erste Mal Merchandise richtig erlebt habe, am Kino direkt.
Ah, okay, was hast du denn da erlebt? Was also war das?
Das Problem, sag ich, Entschuldigung, falsch. Das war beim Ghostbusters tatsächlich so, dass das der erste Film, meine ich, war, wo ich Schlange stehen musste. Und während ich Schlange gestanden habe und du irgendwann ins Foyer reinkamst, hast du dann tatsächlich schon gesehen, du konntest Plakate mit dem Logo der Ghostbusters kaufen,
mhm,
und du konntest T-Shirts mit dem Ghostbusters-Logo kaufen. Und das habe ich in der Hinsicht vorher nie wahrgenommen. Du hast da mal so ein Filmprogramm kaufen können, ja, aber dass du da tatsächlich Plakate oder auch T-Shirts zum Kauf angeboten gekriegt hast, das war in dem Moment wirklich neu für mich und hatte ich vorher auch bewusst nie wahrgenommen. Und es ist ja auch so gewesen, dass im Nachhinein es dann so war, das kennst du vielleicht auch noch von früher her, wenn du so in so ein Kaufhaus oder in so einem etwas größeren Supermarkt, wie damals Real warst, die da eine Non-Food-Abteilung hatten, die haben ja dann immer auch so eine Ecke gehabt, wo du Rollplakate kaufen konntest.
Ja, ja, genau.
Und dann haben die ja diesen Ständer gehabt zum Blättern, diesen Metallständer.
Mhm, richtig.
Und da kann ich mich auch dran erinnern, dass ich als Kind gerne immer durch diese Metallständer geblättert habe und zu der Zeit, wo Ghostbusters rauskam, wirklich ein Ghostbusters-Plakat nach dem anderen auch zum Kaufen da war, mit verschiedensten Designs. Und das habe ich bewusst wirklich erstmalig bei diesem Film wahrgenommen. Hinzu kommt noch, dass es das erste Mal war, dass ich das Buch zum Film gekauft habe, was ja dann auch angeboten wurde.
Mhm. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das ist natürlich dann für die Zeit damals schon ziemlich besonders gewesen. Ne? Ghostbusters, ein Film von Ivan Reitman. Ja, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Mega-Regisseur ist mit einer riesen Karriere, aber der hat doch den ein oder anderen Film gemacht, der erwähnenswert ist. Speziell sein letztes Werk Draft Day hat mir persönlich sehr gut gefallen. Muss man natürlich ein bisschen Sport. Darf ich mal? Danke schön. Ich bin dran. Der hat dort einen tollen Sportfilm gemacht. Da muss man natürlich vielleicht ein bisschen im Sport drin sein. Das war mit Kevin Costner und Jennifer Garner. Eine Story im NFL, also im Football-Draft. Genialer Film, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich mir die anderen Werke so anschaue, ja, der hat auch Ghostbusters 2 gemacht, über den werden wir heute natürlich auch sprechen. Und der ist an sich gut. Der hat auch noch den einen oder anderen gemacht, der okay ist. Staatsanwälte küsst man nicht, ist sicherlich ein Film, der hier ziemlich gut ist. Aber der hat auch den Kindergartenkopf gemacht.
Den finde ich nicht schlecht.
Ja, der hat auch Dave gemacht und Junior. Also das sind dann so Filme, wo ich mir so denke...
Ja, aber der hat auch einen Hund namens Beethoven gemacht.
Ja, 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 und das meine ich. Also er hat gute Filme dabei, aber er hat halt auch weniger gute Filme dabei. War aber auch sehr, sehr umtriebig als Produzent und hat dort tatsächlich nochmal Filme gemacht, die auch sehr erwähnenswert sind. Filme wie zum Beispiel Hitchcock oder Up in the Air, die ich persönlich sehr, sehr gut fand und die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Aber man muss sagen, Ghostbusters gehört auch schon mit zu dem Besten, was Reitman gemacht hat. Ja, und dann, da kommen wir jetzt natürlich nicht drum herum.
Ja, Moment, du hast jetzt aber von Ivan Reitman zwei der besten Filme überhaupt vergessen. Und nein, ich komme jetzt nicht mit dem Arnold Mist hier Zwillinge.
Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir über Zwillinge
jetzt reden? Er hat Meatballs gemacht, Babyspeck und Fleischklößchen mit Bill Murray. Eine supergeile Komödie.
Finde ich nicht
der
so
hat,
toll.
Der hat Stripes gemacht, ich glaube mich knutscht an Elch, mit Ivan, nicht mit Iron Ivan, mit Bill Murray und den Darsteller von Egan.
Der schon etwas besser
der
ist.
Der auch richtig gut ist, wobei Jungs und Mädels... Guck bitte die alte Kino-Synchro, nicht die deutsche Synchro. Du hast natürlich auch Staatsanwälte küsst man nicht.
Aber ich erwähnt, ja.
Du hast auch dann das Ghostbusters Rip-Up Evolution, der gar nicht mal so schlecht
hat
ist, wie alle
nicht,
machen.
Hat mir nicht gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der wurde ja auch damals wahnsinnig gehypt. Es lag ja überall dann der Film rum, aber der hat mir einfach nicht gefallen. Wenn wir über Ghostbusters reden, müssen wir natürlich über die Musik reden, haben wir getan. Wir müssen aber auch über die Besetzung reden. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis,
Moment, jetzt
Rick Moranis, Sigourney Weaver. Also, Hammerbesetzung, oder?
Nein, das ist doch gar nicht die Besetzung. Die ist doch James Belushi und Eddie Murphy und Dan Aykroyd. Wir reden doch über den Film, der eigentlich im Weltall spielt. Und die Ghostbusters sind sowas wie Kammerjäger auf einem fernen Planeten. Und wir begleiten jetzt diese Kammerjäger, gespielt von Dan Aykroyd, James Belushi und Eddie Murphy doch, oder?
Klingt gar nicht schlecht, die Idee. Das sollte man mal verfilmen.
Ja, ne? Aber wird sicher teuer.
Ja gut, Eddie Murphy, ne? Klar. Der ist ja schon ein Star.
Oh, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. James Belushi ist tot.
Oh, dann fällt das wohl aus.
Mist, was machen wir denn jetzt?
Ja gut, dann müssen wir jemand anders für ihn haben. Also wer ist dann jetzt noch übrig?
Keine Ahnung, wir müssen uns erstmal neue Drehbuchautoren holen.
Okay, also der ganze Plan ist eigentlich verworfen.
Ja. Und für die Leute, die jetzt Fragezeichen haben, muss man dazu sagen, ursprünglich sollte der Film tatsächlich im Weltall spielen. Die Ghostbusters sollten schon etabliert sein und sollten kammerjägermäßig unterwegs sein.
Es war so Dan Aykroyds erster Entwurf, ne?
Und es sollte James Belushi und Eddie Murphy sein. Eddie Murphy, weil Dan Aykroyd gerade mit Die Glücksritter sehr viel Spaß hatte. Und James Belushi, weil James Belushi. Mit dem hat er immer Spaß gehabt.
Ja, gut. Und dann war ja die Situation...
Ja, der gute James Belushi hat ein bisschen zu viel Wintersport getrieben, um es mal so zu sagen.
John Belushi ist dann verstorben an der Stelle und dann...
Ach, John. Wenn ich James gesagt habe, Entschuldigung, ich vertue mich...
Du meinst mit John? Du meinst John?
Ja.
Du meinst den Blues Brother?
Ja, ich vertue mich... Ey, ich weiß immer, wer Jake und Elwood ist, aber mit Jim und James vertue ich mich grundsätzlich.
Also John Belushi war dann leider nicht mehr und dann war irgendwie bei Dan Aykroyd die Luft raus und dann hat er seinen Freund Harold Ramis gefragt, das Drehbuch doch bitte mit ihm neu zu schreiben, weil ey, wir haben keinen John Belushi mehr. Und Ramis hat gesagt, mach ich gerne und als Gegenleistung möchte ich eigentlich nur mitspielen. Und zack, schon war Harold Ramis ein Teil dieses Filmes.
Und dazu muss man aber auch noch sagen, die haben ein sehr entspanntes Wochenende irgendwo im Ferienhaus von Dan Aykroyd gemacht und haben sehr vieles unter jetzt legalen Rauchsubstanzen entwickelt, die dann später im Film eingetaucht sind.
Seltsam. Ja, und so kam es dann, dass wir dann noch Bill Murray zum Cast hinzugefügt haben, der dann die Rolle übernommen hat, die tatsächlich John Belushi spielen sollte. Ja, und Herr Bill Murray und Harold Ramis kannten sich eben aus dem von dir schon erwähnten Ich glaub mich Knutschein 11 von Ivan Reitman. So, das war relativ einfach dadurch,
und Meatballs.
Bill Murray zu überzeugen. Wie fandst du die Rolle von John Candy denn in Ghostbusters?
Du meinst den schrägen Nachbarn von der Frau, die nachher noch auftauchen sollte?
Louis Tully, ja.
Louis Tully, ja, fand ich sehr gut. Ach, Moment mal, der hat die Rolle auch anders verstanden, als sie dann gespielt wurde, ne?
Ja, ist so. Ja, der hat die dann nämlich abgelehnt, John Candy. Also auch John Candy sollte bei den Ghostbusters mitspielen. Und ja, hat die Rolle tatsächlich abgelehnt. Also man merkt, das ist eigentlich schon... Fast schon ein eigenes Wort.
Wie fandest du denn eigentlich Grace Jones, die den Bösewicht am Ende des Films spielt?
Ach, wäre auch großartig gewesen, oder?
Weil auch die sollte am Schluss mitspielen und das hat dann auch nicht geklappt.
Also ihr merkt, es ist schon, wir haben ja gerade die Folge What If als so einen kleinen Testballon rausgebracht und haben gesagt, wie ist es eigentlich, wenn es dazu gekommen wäre, dass Tom Selleck, der das damals auch vorliegen hatte, das Angebot annimmt, den Indiana Jones zu spielen. Was wird aus Magnum, was wird aus Indiana Jones, was wird aus Harrison Ford? Viel Spaß mit der Folge. Ihr merkt, hier könnten wir fast ein eigenes What-If machen. Was wäre, wenn John Belushi nicht gestorben wäre? Dann hätten wir die Ghostbusters im Weltall und die sind etabliert und die Ghostbusters sind Eddie Murphy, John Belushi und Dan Aykroyd. Mit John Candy als Nachbar und mit Grace Jones als Bösewicht. Also ihr merkt,
wobei, das
es wäre ein völlig anderer Film geworden.
apropos Grace Jones, es gibt ja in diesem Satz, wenn die auf Gozer den Gozerianer treffen am Schluss, diese Sequenz, wo die mit den Protonenstrahlern auf sie schießen und den Spruch loslassen, schießt auf ihre Bürste.
Zielt auf ihre Bürste, ja!
Ich habe das immer auf was anderes verstanden. Eigentlich war die Textzeile noch auf Grace Jones gemünzt, wegen ihren schönen, geilen Aero-Schritt.
Ja, aber diese Frisur, die Seite, diese Bürste, genau.
Aber davon mal abgesehen, worum geht's eigentlich in dem Film? Also wir haben jetzt so viel
worum geredet, geht's? Worum ja, ich glaube, jeder kennt ihn, aber es geht um drei Parapsychologen, Venkman, Stans und Spengler, eben gespielt jetzt von Murray, Aykroyd und Harold Ramis und eben nicht von Eddie Murphy und John Belushi und Bill Murray. Und sie sind auch nicht im Weltall unterwegs, sondern wenig produktiv an einer Universität. Ja? Deswegen werden sie da auch rausgeworfen und sie haben irgendwie Schwierigkeiten, Geld zu verdienen, Per.
Naja, sie wollen eigentlich ihre Linie treu bleiben, haben gerade das erste Mal Kontakt mit Geistern getroffen und der gute Egan hat dann die Idee, ey, wir können auch Geister fangen, das geht. Und dann meinte Peter Venkman nur, also Bill Murray, ja, lass uns das zum Geschäft machen. Wobei, wie wahnsinnig muss man sein, sowas zum Geschäft machen zu wollen, wo es noch gar keine Nachfrage gibt.
Ja, aber wir machen erstmal ein Geschäft und nehmen erstmal eine Hypothek auf.
Nicht wir.
Also, genau, Stans.
Das macht bitte unser Kollege Stans.
Das macht Stans, also Dan Aykroyd nimmt jetzt bitte einfach mal eine Hypothek auf das Elternhaus auf, damit sie dann ein Lagerhaus anmieten können, was auch nicht im besten Zustand ist, vorsichtig ausgedrückt.
Lagerhaus, Feuerwehrwache.
Ja, um da dann ihre Büros eben auch einzurichten. Und dann sprudeln die Aufträge und dann sind sie sehr erfolgreich.
Erstmal sprudeln die Aufträge gar nicht. Aber halt, eine Sache habe ich noch vergessen zu sagen. Du kennst das Bill Murray-Problem bei diesem Film?
Das Bill Murray sagt mir jetzt nichts. Helf mir weiter.
Der Film hat ja so einige Probleme am Anfang. Unter anderem die Sache mit dem Drehbuch, mit der Besetzung. Und die Besetzung hatte das Bill Murray-Problem. Dan Aykroyd hatte zwar mit Ivan Reitman gesprochen und die haben beide Bill Murray überreden können, in dem Film mitzuspielen, aber es gab das Bill Murray-Problem insofern, der hatte keinen Vertrag unterschrieben und keiner wusste, ob er an dem Drehtag überhaupt da ist oder nicht.
Ah.
Man hatte zwar gesagt, gekriegt von Bill Murray, ja, ich komme, aber da Bill Murray zu dem Zeitpunkt schon sehr egozentrisch war, deshalb haben wir auch so viele Ghostbusters-Filme mit der Originalbesetzung, ist es halt
dazu kommen wir später.
Ist es halt so, dass keiner wusste, spielt Bill Murray mit. Und eines der größten Fragezeichen in der Vorproduktion war wirklich von den Produzenten, ist Bill Murray jetzt dabei? Und Dan Aykroyd immer, ja, der hat gesagt, der macht mit. Der hat nichts unterschrieben. Ist der dabei? Ja, der ist dabei. Und Dan Aykroyd dann zu Ivan Reitman, hör mal, der ist doch dabei, oder? Der hat mir gesagt, der ist dabei, oder? Und die wussten wirklich nicht, bis vor Drehbeginn macht Bill Murray mit. Und das finde ich halt sehr gewagt, einen Film zu produzieren, ohne zu wissen, ob einer der drei Hauptdarsteller überhaupt mitspielt.
Ja, war halt schon ein kleines Risiko. Vielleicht hat man es damals gar nicht so eingeschätzt, aber auf jeden Fall war das da, muss man ganz klar sagen. Ja.
Wer ziemlich schnell da war, war aber den Sigourney Weaver.
Ja, die wollte ja unbedingt mal in einer Komödie mitspielen.
Die ja vorher nur bekannt war durch Filme wie Alien und Aliens. Ne, Aliens gab es, glaube ich, noch nicht. Alien nur.
Ja, und die hat tatsächlich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um zu zeigen, dass sie auch Komödien kann, weil ihr war damals eben ganz wichtig von der Grundidee, dass sie nicht zu festgelegt ist auf Alien und ähnliche Filme, sondern sie wollte halt direkt die ganze Bandbreite ihres schauspielerischen Könnens zeigen. Ja, und es war, glaube ich, eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, wenn wir ehrlich sind. Ne? Denn sie hat ja im Prinzip gerade den Durchbruch geschafft mit Alien 1979. Und auch ansonsten kamen so Dinge, die Rollen waren gut, aber auch ernster. Und das war die erste wirkliche Komödie, wo sie sich so richtig zeigen konnte. Hat sie toll gemacht. Und dann direkt 1986, danach kamen ja Aliens. So war aber immer klar, sie kann beides. Sie ist ja dann noch im zweiten Ghostbusters dabei. Und klar, Alien ist dann auch ein Stück weit in ihrer Karriere drin geblieben. Aber eine Frau, die natürlich eine wahnsinnige Karriere hat. Ne? wenn man schaut, dass sie jetzt bis aktuell noch in den letzten Jahren immer wieder tolle Rollen hatte. Ja, auch im Ghostbusters Legacy einen Auftritt hatte und zum Beispiel auch noch in den letzten 10, 15 Jahren in wirklich tollen Filmen wie Cabin in the Woods oder Ähnliches mitgespielt hat, dann ist sie schon jemand, der es geschafft hat, ihre Filmkarriere ganz, ganz lange aktiv zu halten und einige gute Komödien, ob man sie mag oder nicht, auch danach zu produzieren, wenn ich jetzt so an Heartbreakers denke. Also sie hat dann immer wieder gute Komödien rausgebracht. Also das war schon, glaube ich, der richtige Weg, damals da auch so darauf zu drängen, im komödiantischen Fach direkt unterwegs zu sein.
Würde ich dir recht geben. Aber Entschuldigung, wir waren noch bei der Handlung. Also die Jungs machen sich ja jetzt selbstständig.
Ja, die haben Aufträge ohne Ende. Eben nicht. Na, das heißt, es gibt keinerlei Nachfrage. Und irgendwie ist auch die Stimmung gerade nicht so auf dem Höhepunkt. Und ja, dann ändert sich das plötzlich alles von jetzt auf gleich per Schlag auf Schlag. Passiert nämlich etwas, was Schwung in die Story bringt.
Ja, ein Hotel ruft an und meint ihr das ernsthaft mit dieser Geisterjagd? Weil wir haben einen. Dann kommt so dieser legendäre Satz von der Vorzimmerdame der Ghostbusters, wie die wirklich auf diesen Button smasht und dann durch den Raum schreit, wir haben einen! Und die gute Janine, wie die Figur heißt, total außer Rand und Band ist und die dann ab in dieses Hotel fahren. Und dann die wohl legendärste Begegnung mit ihrem ersten Geist haben, der nicht weniger legendär ist. Weil wir haben ja dann das erste Aufeinandertreffen von dem einzigen Geist außer dem Marshmallow-Mann, den ich aber nicht als Geist bezeichnen möchte, der ja wirklich auch einen eigenen Namen hat. Weil die treffen ja auf den kleinen, netten, grünen Slimer.
Genau, die Kultfigur, muss man fast sagen, dieses Films.
Ja, und diese Kultfigur hat auch noch eine kleine Besonderheit. Weil eigentlich hatten Dan Aykroyd, Ivan Reitman und Bill Murray geplant, dass Slimer ja jemanden sehr ähnlich sehen sollte. Nämlich, und jetzt pass auf, jetzt habe ich es richtig, John Belushi.
Quasi ein kleiner Hommage an ihn.
Richtig. Das Problem war nur, das hatte man den Jungs, die diese Figur gebaut haben, weil die ist ja nun mal nicht digital entstanden, wie es heute der Fall wäre. Sondern die haben ja wirklich eine Figur gebaut und die haben es nicht so hingekriegt. Und die haben denen nachher gesagt, ja, sieht mal, der sieht doch genau aus wie John Belushi, ne? Und ja, der sieht aus wie John Belushi, der ist genauso, seht mal, der ist genauso unförmig, der ist dick, der ist am Futtern und so, wie John Belushi. Und man hat es denen dann einfach abgekauft. Wobei auch da finde ich interessant zu wissen, es sieht ja im Film aus, als würde Slimer sich bewegen.
Genau, ja.
Und absolut. Die Figur, das werde ich euch auch einblenden mit ein paar Behind-the-Scenes-Szenen, ist so groß gewesen, die ist ja mannshoch gewesen, wie es man so schön sagt. Aber die waren nicht wirklich beweglich. Also die Figur konnte man drehen um sich selbst. Man konnte das Gesicht bewegen. Aber man konnte sie nicht vor- und zurückfahren. Und sämtliche Bewegungen, die man in dem Film sieht, hat man dann mit der Kamera simuliert, indem man auf sie zu- oder zurückgefahren ist.
Okay.
Das
okay.
ist auch ganz, ganz interessant zu wissen.
Ganz interessant. Auf jeden Fall ist es jetzt so, da sind jetzt die ersten Aufträge. Ne? Auch dank Dana Barrett, der Sigourney Weaver. Und dann geht's los, Per. Dann haben die Geisterjäger was zu tun und dann nimmt der Film auch so richtig Fahrt auf, muss man sagen.
Ja, und wir kriegen dann auch während des Films dann auch erklärt, warum auf einmal so viele Geister in New York auftauchen.
Ja, die sind nämlich ganz plötzlich recht inflationär da, kann man sagen.
So, dass man den Ghostbusters schon unterstellt, ja, das ist alles Betrug und ihr habt da was inszeniert.
Wo kommt das denn plötzlich alles her? Das kann doch gar nicht sein.
Und dann stellt sich heraus, ja, das hat alles damit zu tun, weil in dem Haus, wo die gute Sigourney Weaver Dana Barrett wohnt, war mal eine Kultstätte, in dem man Gozer, den Gozerianer, heraufbeschworen hat, der das Ende der Welt einläuten soll.
Der Vernichter.
Soll. Der Vernichter, genau.
Gozer, der Vernichter.
Und ja, mehr Handlung kann man eigentlich nicht sagen. Eigentlich ist der Film eigentlich nur davon existent.
Das ist die Handlung eigentlich, ja.
Er ist unterhaltsam. Es sind diese Geisterjagden, es sind diese flapsigen Sprüche und es ist sehr viel, und das merkt man, wenn man sich so Behind-the-Scenes-Material mal anguckt, es ist sehr viel improvisiert. Also allein, wenn die in diesem Hotel sind und Slimer gefangen haben. Punkt 1, dieser Spruch, wo Slimer Peter Venkman einmal so vollglibbert, dieses He slimed me, er schleimte mich voll, war improvisiert. Dann gab's da auch noch von Dan Aykroyd diese legendäre Szene, wo er ja raucht und er sieht das erste Mal Slimer und der Glimmstängel rutscht ihm aus dem Mund, bleibt aber so an der Lippe kleben, was gar nicht so geplant war, dass man das drinnen gelassen hat. Und auch diese Sache, wo die nachher Slimer gefangen haben. Da macht Peter Venkman ja als erstes die Tür auf und dann kam der Spruch, wir kamen, wir sahen, wir traten ihn in den Arsch. So ganz legendär, na, dieser Spruch.
Jetzt müssen wir wieder die Altersfreigabe für diesen Podcast
holen. Wir kamen, wir sahen, wir traten ihn in den Allerwertesten.
Viel schöner.
Und ursprünglich war das einfach nur, die Tür geht auf und Peter Venkman sollte rauskommen. Ja, wir haben ihn gefangen. Und das haben die dann noch 2-3 Mal gedreht, bis dann dieses Wir kamen, wir sahen rauskam. Und das ist dann auch so typisch für diese ganze Cast. Es ist sehr viel improvisiert. Es ist sehr viel mit der heißen Stricknadel gemacht worden. Und es ist sehr viel auf, ja, wir kriegen das hoffentlich schon hin.
Wir machen das jetzt mal irgendwie.
Weil das Problem ist ja gewesen, dass die einen sehr engen Zeitplan hatten.
Absolut. Der Film ist ja im Oktober 83 dann gestartet worden mit dem Dreh. In New York und dann in L.A. und man hatte wenig Zeit per.
Und hat einige Szenen doppelt drehen müssen. Weil es gab ja nicht nur das Peter Venkman-Problem, sondern es gab ja noch den Titel, der als Problem dargestellt worden ist. Weil der Film heißt ja nun mal, wie wir kennen ihn alle, unter dem Titel Ghostbusters.
Jo.
Eigentlich war der Name Ghostbusters noch gar nicht fix, weil eigentlich hätte der Ghostbreakers heißen müssen.
Mhm.
Weil der Titel Ghostbusters ist ein eingetragenes Markenzeichen damals gewesen von einer anderen Firma, nämlich Filmation, die so eine...
Die hatte so eine Serie gedreht unter dem Titel The Ghostbusters. Ja,
ja
und die haben dann später...
Die haben die Namensrechte gehabt.
Genau, und die haben dieses dann auch später umbenannt in Filmation Ghostbusters, genau. Und Columbia Pictures, die dahinter steckt, mussten sich ja erstmal die Namensrechte sichern.
So, und da war halt das Problem... Und da merkst du eigentlich, wie kurios das Leben sein kann. Der Studiochef damals von Columbia, der Ivan Reitman zugesichert hat, wir drehen diesen Film, ist während der Dreharbeiten gefeuert worden. Weil das Studio wurde von Coca-Cola übernommen. Coca-Cola hat einiges anders gesehen als er. Heißt, der damalige Chef von Columbia ist gegangen.
Mhm.
Der ist dann aber in die Firma eingetreten, zu der auch Filmation gehörte.
Mhm.
Und das ist insofern wichtig, weil als dann irgendwann wieder das Problem mit den Namen kam, hat genau derjenige, der damals den Stein ins Rollen gebracht hat, dass der Film gedreht wurde, gesagt, boah, dann gib denen doch endlich den Namen.
Mhm.
Weil es gab so 2 ganz wichtige Sachen. A, während des Drehs musste alles doppelt gemacht werden. Wenn es Ghostbusters irgendwo zu hören oder zu sehen war, muss diese gleiche Sequenz mit Ghostbreakers gemacht werden. Du kennst ja sicherlich die Sequenz, wenn die Feuerwehrwache renovieren.
Ja, ja, klar.
Dann hast du ja so 2 Arbeiter, die da so ein Schild dran machen, da steht Ghostbusters.
Ja.
Diese gleiche Sequenz kannst du auch in den Extras von dem Film sehen, wo dann Ghostbreaker steht. Und irgendwann mitten während der Dreharbeiten hatte Ivan Reitman aber die Schnauze voll, alles doppelt zu machen. Und da ja ein Film nicht chronologisch gedreht wird, waren die ziemlich am Anfang bei dieser Sequenz, wo die vor diesem Hochhaus waren, wo Gozer, der Gozerianer von Sul, beschworen werden sollte.
Mhm.
Und dann hast du ja halb New York vor diesem Haus stehen, die dann schreien, Ghostbusters, Ghostbusters. Und Reitman ist dann zum Telefon gegangen, hat seine Chefs angerufen, welches damals noch der Chef war, der später dann von Columbia umgewechselt ist, und hatte ihn einfach nur angerufen, hat den Hörer in die Menge gehalten, wie die alle Ghostbusters schrien, und hat gesagt, das drehe ich jetzt nicht nochmal. Und hat aufgelegt.
Der Motto, das muss reichen.
Weil ich hab die Schnauze voll, kümmert euch um die Namensrechte. Ich werde jetzt nicht den Mist jedes Mal 2-mal machen, und das klingt so genial. Und dann ist es ja Gott sei Dank durch diesen Führungswechsel an der Spitze von Columbia und der Muttergesellschaft von Filmation dazu gekommen, dass sie den Namen gekriegt haben. Sonst würden wir nicht über Ghostbusters reden. Sonst würden wir nicht über Ghostbusters reden, sondern wir würden über Ghostbreakers reden. Und ich bin ganz ehrlich, Ghostbusters allein schon. Who you gonna call? Ghostbreakers. Ich weiß nicht, das klingt so.
Ja, kacke. Das klingt jetzt für uns ungewohnt, aber ich glaube, das hätte tatsächlich dem Film dann überhaupt gar keinen Abbruch getan. Der Film wäre so oder so erfolgreich gewesen, weil, wenn wir mal über die Erfolgsfaktoren des Films sprechen, wir wollen euch jetzt gar nicht die restliche Story erzählen, weil die meisten werden den Film eh kennen. Und wer den wirklich noch nicht kennt, guckt es euch an, das Hin und Her, wie dann die Geister gejagt werden. Viel zu viel Gold wert, als da euch jetzt die Story zu erzählen. Aber wir müssen mal über das Logo reden. Das hast du so am Rande erwähnt. Die Grundidee des Logos ist von Dan Aykroyd tatsächlich selbst gewesen. Und auf seine Grundidee gestaltete ein Herr namens Michael C. Gross dieses Filmlogo.
Welches ikonisch genial ist.
Ja, und welches verklagt wurde.
Lass mich raten, jemand hat gedacht, das gehört mir doch.
Genau. Und zwar gibt es der Rechteinhaber Casper, der dann allerdings im Nachhinein erfolglos geklagt hat.
Casper, der freundliche Geist hier, meinst du, ne?
Weil die haben ein Logo gehabt für an der Stelle eine Figur, die Fatso hieß. Und sie waren der Meinung, das war so ähnlich, man hätte geklaut. Und haben dann dementsprechend das Ganze verklagt. Wenn man sich das anschaut im Internet, Casper Fatso, die Figur, ja, die hatte einen gewissen Bekanntheitsgrad, bevor das Ganze entstand. Aber es ist wirklich nicht so, dass ich sagen kann, man hat hier ein Filmlogo geklaut. Die Klage wurde auch abgewiesen. Und viel spannender ist, zeitweise war dieses Logo von Ghostbusters, dem Film, das zweitbekannteste Logo weltweit laut Statistiken, direkt hinter dem Logo von Coca-Cola.
Hey, was passt, weil
80er Jahre. Das zweitbekannteste Logo der Welt in einer Statistik in den 80er Jahren von einem Film. Das muss man sich einfach mal überlegen. Ich finde, das ist ein absoluter Hammer.
Du kannst ja wirklich an Ghostbusters zu der Zeit nicht mehr vorbei. Du hast ja überall dieses Logo gesehen.
Und das ist ja das, was du sagtest, dass selbst du dann das erste Mal Merchandise gesehen hast und dass das auf einer ganz anderen Art und Weise eben war, wie du das vorher wahrgenommen hast. Du hast Ray Parker Jr. schon erwähnt, der hat eben das Lied gesungen und geschrieben zum Film. Und das war nicht nur einfach ein Lied, was wir auch heute noch sofort mitsingen und summen können. Nein, es war auch noch ein Riesenerfolg. Ist dementsprechend in den USA mehrere Wochen auf Platz 1 gewesen, in Großbritannien bis auf Platz 2 der Charts gekommen.
Mit einer Unmenge Cameo-Auftritten in dem Musikvideo.
Ja, bevor wir dazu kommen, übrigens wurden die da verklagt. Ha, ähnlich wie bei dem Logo, weil dieser Song, und das muss man ganz ehrlich sagen, das kann man jetzt nicht so leicht wegschmettern, unheimliche Ähnlichkeit zu dem Song I Want a New Drug von Huey Lewis hat, der daraufhin Ray Parker verklagt hat.
Also ich kenne I Want a New Drug von Huey Lewis, weil ich war auch in der Zeit der 80er auch aufgrund von Back to the Future mit Power of Love ein großer Huey Lewis Fan und die Musik von Huey Lewis auch sehr geil ist, das muss man auch noch dazu sagen. I Want a New Drug und Ghostbusters, ich weiß nicht.
Ja.
Also da musste man Musiker sein, um vielleicht einzelne Noten daran abzuklären. Also
ich habe das auch gedacht und dann habe ich diese beiden Lieder in Vorbereitung zu dem Podcast so ein paar Mal hintereinander weggehört, immer im Wechsel. Und so nach der vierten Runde habe ich dann geahnt, worum es ging. Wie du schon sagst, man muss da vielleicht sehr drin sein, aber ich hatte so eine Sequenz, wo ich denke, ja, das wird er wahrscheinlich meinen. Das hört sich tatsächlich ein Stück weit etwas ähnlich an. Also du merkst, das war rund um den Film äußerst turbulent. Nicht nur, dass man wahnsinnig wenig Zeit hatte, den zu drehen. Man ist verklagt worden bezüglich des Logos, abgeschmettert. Zweiterfolgreichste Logo Ende der 80er hinter Coca-Cola. Man ist verklagt worden zu dem Film, der mega erfolgreich war von Ray Parker Jr. und heute immer noch total der Ohrwurm ist. Also ihr merkt, das Ganze ist tatsächlich, ja, schon relativ lustig.
Aber trotzdem noch mal eben zu dem Musikvideo. Du hattest ja vorhin gesagt, John Candy sollte ja eigentlich auch in dem Film mitspielen.
Richtig, wollte er dann ja nicht, genau.
Der spielt aber tatsächlich, oder was heißt spielt? Du hast halt diverse Leute, die einmal in die Kamera gucken und sagen, Ghostbusters, da ist John Candy auch mit bei.
Genau, da.
Da hast du Peter Falk mit bei.
Richtig.
Du hast die irgendwelche damaligen Supermodels dabei. Du hast einen Chevy Chase dabei, die wirklich nur wahrscheinlich auf der irgendwo mal angehalten worden sind im Studio. Man kann es mal in meine Kamera schreiben, Ghostbusters, wir kennen uns doch.
Ja, also war auch eine schöne Idee, die ganzen Auftritte, muss ich sagen.
Ja.
Jetzt müssen wir mal über diesen kultigen Geisterjägerwagen sprechen.
Ecto 1.
Ecto 1.
Der Leichenwagen eigentlich.
Genau, wobei eigentlich war das Basis ein Krankenwagen und ist eigentlich ein 1959er Cadillac Miller Meteor. Miller Meteor, ne? Ich möchte es nochmal erwähnen. Das Besondere daran, es wurden nur 200 dieser Fahrzeuge verbaut. Das bedeutet, dieser Wagen, und das wird euch wahrscheinlich allen so gegeben haben, der sieht irgendwie ziemlich cool aus, aber auch nicht so, dass man sagt, ja klar, das ist das und das Auto. Weil den kannte halt keiner, weil der so selten gebaut wurde. Und das macht ja auch so ein bisschen diese Besonderheit von Ecto 1 aus, oder Per?
Also ich bin ganz ehrlich, ich wäre damals zu gerne in New York gewesen, wenn dieser Wagen durch die Straßen gefahren wäre. Weil die müssen sich alle gedacht haben, was ist das für eine Karre und was soll das?
Ja, und das Ding ist vor allem, sie hatten ein einziges Fahrzeug für den gesamten Dreh. Das heißt, die haben das Fahrzeug, jetzt kommen wir wieder zu Schwierigkeiten des Drehs, wie auf rohen Eier behandelt, weil, ey, wir haben nur den einen. Wenn an dem was kaputt geht, können wir keine Szenen mehr drehen mit diesem Wagen. Ja.
Und der wird noch gebraucht.
Der wird noch gebraucht. Nach dem Film wurde der jetzt nicht mehr wirklich gebraucht, weswegen der auch tatsächlich nicht mehr im besten Zustand war. Und erst 20 Jahre später hat man den dann stark aufwendig restauriert. Und das kann man übrigens auch im Bonusmaterial zur Blu-ray ein bisschen sehen. Da wurde das dokumentiert, wie Ecto 1 dann wieder hergestellt wurde. Der Begriff Ecto 1 ist ja auch nochmal besonders, Per.
Ja, das ist halt dieses Ektoplasma mit gemeint.
Genau, ja, das ist ein Begriff aus der parapsychologischen
der
Ebene.
Schleim.
Ja, Ektoplasm, Ektoplasma. Ja, und dass solche kleine Ideen immer die Dinge miteinander zu verschachteln, gibt es ja ganz, ganz viele hier an der Stelle im Film.
Ja, aber wobei so kleine Ideen, jetzt muss ich doch nochmal auf Filmation kommen, weil der Film ist ja ein Riesenerfolg gewesen.
Mhm, absolut.
So, wir haben ja mitgekriegt, dass Mutterstudio zu dem Filmation gehörte. Die haben ja hauptsächlich Zeichentrickserien produziert. Kennst du welche wie Masters of the Universe?
Ja!
Rascals und so, das sind ja alles Filmation-Serien. Also die ganzen Sachen, die damals so bei Lila Launeberg liefen, das sind Filmation-Serien. Und
also sehr, sehr bekannte Sachen an der Stelle, ja.
Braveheart, auch von denen. Und dazu muss man jetzt wissen, die sind natürlich im Glauben gewesen, oh, der Film ist ein Erfolg. Wir produzieren die Zeichentrickserie.
Macht ja irgendwie Sinn, ne?
Ja, wir sind ja eine Zeichentrickproduktionsstätte und die Namensrechte Ghostbusters gehören ja uns. Wir werden sicher vor Columbia den Auftrag kriegen, die Zeichentrickserie zu machen.
Filmation Ghostbusters.
Ja, Columbia hat aber gesagt, machen wir selber. Ihr könnt uns mal. Da aber Filmation natürlich eine Schnellschmiede war, die haben schneller Zeichentrickserien rausgebrauen, als du sie erdacht hast, haben die eine Zeichentrickserie rausgebracht auf diese 70er-Jahre-Fernsehserie. Und die hieß natürlich dann Ghostbusters.
Also eine richtige Mogelpackung, wenn man so will.
Ja, eigentlich nicht. Die haben die Rechte, dass die, das ist ein, aus deren Sicht nicht. Weil die machen eine Zeichentrickserie zu der Fernsehserie aus den 70ern Ghostbusters.
Okay.
Selbst das Logo ist ja ein komplett anderes.
Ja, ja, klar.
Nur, du hast diese Serien auch hier in Deutschland auf VHS gekauft, beziehungsweise geliehen gekriegt. Und ich weiß, als dann...
Es gab ja den Ghostbusters-Hype.
Richtig. Und als dann irgendwann in der Videothek eine VHS stand mit der Ghostbusters-Zeichentrickserie, hat meine Mutter mir die mitgebracht. Und ich war ziemlich angesäuert, um das jetzt mal wieder jungfreilich zu sagen, dass das nicht die Ghostbusters waren, die ich kannte.
Wir haben aber auch noch gar nicht ganz überhaupt über die Ghostbusters 70er-Jahre-Serie gesprochen.
Ja,
die ist ja als Kontext ja vielleicht nochmal ganz wichtig. Es gab von 75 bis 76 eine CBS-Serie, auch nur 15 Folgen tatsächlich, in der über zwei Staffeln, einmal mit 8 und einmal mit 7 Folgen, es Ghostbusters gab. Also zwei tollpatschige Typen. Das war so die Handlung, die dann eben, ja, eine Serie mit Gespenster- und Monstererscheinungen, so kann man es im weitesten Sinne ja, eben verfolgen.
Wobei eine von den...
Und es aber keinen wirklichen Bezug hatte zu dem Ghostbusters-Kinofilm.
Bei dieser Serie muss man sagen, die haben damals, glaube ich, nur 6 oder 7 Folgen ausgestrahlt. Danach wurde die eingestellt. Von den 3 Hauptfiguren war eines ein Affe. Und um es noch kranker zu machen, die spielten in jeder Folge in der gleichen Location, im gleichen Spukhaus.
Und jetzt können wir hier mal das auf YouTube das Logo einblenden von dieser Ursprungsserie der 70er. Und dann werdet ihr feststellen, okay, das hat jetzt mit dem Logo des Films aus den 80ern, den wir kennen, jetzt nicht wirklich was zu tun.
Jetzt hat aber Columbia ein Problem. Jetzt hat Filmmärchen ja Ghostbusters rausgebracht. Aber wir produzieren ja auch gerade eine Zeichentrickserie, basierend auf den Film.
Übrigens, die Zeichentrickserie, genau, die jetzt ja hier präsentiert wurde von Filmnation, die hatte ja dann sogar einen direkten Bezug zu dieser 70er-Serie, weil es ja die Söhne der eigentlichen Darsteller da drin in der Serie waren.
Inklusive der Sohn des Affen.
Also man hat doch tatsächlich das schon sehr eng daran angelehnt, ne?
Ja, man wollte nicht verklagt werden.
Ja, und man hatte jetzt das Problem, dass dann der Pair diese Serie bekommen hat und festgestellt hat, was ist das denn für ein Mist? Ja, ein Typ in einem Gorilla-Kostüm, was soll denn das alles? Also, dass du da unzufrieden mit warst, war ja völlig klar, ne?
Ja, und nochmal, Columbia hatte aber jetzt das Problem, wir wollen produzieren ja gerade unsere Ghostbusters-Serie basierend auf den Kinofilm. Also, was macht man? Wir dürfen die Serie ja Ghostbusters nennen.
Absolut.
Können es aber nicht mehr so nennen, weil sonst denken die Leute, es wieder ist der Filmation-Schrott, weil die war auch nicht gut produziert.
Nö, es war ja ein Schnellschuss. Wir wollen jetzt mal ganz schnell da auf diese...
Eine Cash-Cow machen.
Ja, das war ja so diese typische Schnellschussgeschichte. Man hatte auch wieder ein eigenes Logo. Auch das hatte wieder wenig zu tun an der Stelle mit dem Film, weil man wollte ja nicht verklagt werden. Aber hier kannst du ja vielleicht mal das Cover oder das Logo einblenden auf YouTube, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, dass das... Ja, das war nicht gut, ne?
Nein, es war gar nicht gut. Es war so dieser typische Filmation-Schrott am Ende immer noch so... Der erhobene Zeigefinger von wegen, hoffentlich habt ihr das daraus gelernt. Und sind wir ganz ehrlich, an einer Serie wie He-Man, She-Ra, Bravestar und auch Ghostbusters, die letzten 2 Minuten nach dem Motto, wo man mir erklären will, was ich aus dieser Folge gelernt habe, ey, das haben wir doch alle weitergespult oder haben gedanklich abgeschaltet.
Absolut.
Aber nochmal wegen Columbia. Was mache ich denn jetzt? Ich darf, kann meine Serie jetzt nicht Ghostbusters nennen, weil es kommt zur Verwechslung, macht das einzig Richtige. Und ich habe es damals erst dadurch verstanden, man nennt es auf einmal The Real Ghostbusters.
Ja.
Denn wir haben die einzig wahren und die einzig echten Ghostbusters.
Genau. Ne?
Und wir haben Slimer, der auf einmal wieder da ist.
So, ihr merkt, da ist eine Menge passiert, dann rund um den Grundfilm. Dann irgendwann kam ja auch noch Ghostbusters 2.
Halt, eine Sache muss ich noch eben sagen wegen der Zeichentrickserie. Die ist insofern auch Kanon zu dem Kinofilm, weil es gibt eine Episode in der Zeichentrickserie, wo die tatsächlich in dem Kinofilm sich Ghostbusters anschauen, der auf ihr Leben basiert. Finde ich auch ganz witzig. Darüber ist sich nämlich der Peter Wenkman Zeichentrickdarsteller darüber aufregen, wie schlecht doch den Realfilm Peter Wenkman aussieht, weil, wieso habe ich da eine Glatze? Also, es wird sehr meta dann.
Jetzt war es ja so, Teil 1 war ein Riesenerfolg, du hast es schon gesagt. Der hat gar nicht so wenig gekostet, 31 Millionen US-Dollar, einfach deshalb, weil die Special Effects schon recht teuer waren mit 6 Millionen Dollar, hat aber dann weltweit knapp 300 Millionen Dollar eingespielt. Zu dem Zeitpunkt, als dann abgerechnet wurde, einer der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten, also unfassbar erfolgreich. Ja, und was passiert, Per, wenn ein Film erfolgreich ist? Und hier auch anders als heute, wo dann 1 oder 2 Jahre später mit heißer Nadel dann der zweite Teil kommt.
Eigentlich schon nächstes Jahr.
Oder schon nächstes Jahr. Oder wir drehen schon einfach einen Teil des zweiten Teils mit dem ersten Teil. Das war damals...
Wir mussten sehr lange warten.
Wir mussten sehr lange warten, denn Ghostbusters 1 war 1984 und Ghostbusters 2 kam tatsächlich erst 5 Jahre später, 1989, wieder unter der Regie von Ivan Reitman, mit einem Drehbuch von Harold Ramis und Dan Aykroyd diesmal und wieder mit den typischen Hauptrollen Bill Murray als Venkman, Aykroyd als Stance, Harold Ramis als Spengler. Sigourney Weaver war wieder dabei als Dana Barrett. Rick Moranis als Tully war auch wieder dabei. Man hatte auch wieder ein paar aus den Nebenrollen dabei. Ja, lass uns mal kurz über Teil 2 sprechen. Der lohnt sich, den kann man
gucken. Der lohnt sich, aber auch dieser Film hatte wieder ein Problem. Das Bill Murray-Problem.
Das Bill Murray-Problem. Erzähl mal, was
war... Es gab wieder das Problem, A, spielt Bill Murray mit, ja oder nein? Und der Film kam ja auch so spät, weil man musste ja Bill Murray erstmal überreden, mitzuspielen.
Er wollte nicht. Er wollte keine Fortsetzung. Er hat das dann immer später damit erklärt, man hatte ihm so viel Geld ins Gesicht gewunken, ja, dass er irgendwann es machen musste. Ja. Und er sollte, hat ja direkt vorgeschlagen, The Last of the Ghostbusters, den Film zu nennen, damit man ihn bloß nicht fragt, einen dritten Teil zu drehen. So hat er es damals formuliert. Man wusste ja nie so recht, was ist der Hintergrund, dass Bill Murray so dagegen war.
Du wirst es auch nie mehr erfahren von ihm, weil er redet ja über solche Sachen ungern.
Gar nicht. Also er ist ja teilweise so, dass er quasi ein Interview fast abbricht, wenn man ihn darauf anspricht. Also er ist bis heute sich da so treu geblieben in seiner extrovertierten Art. Das kann man, glaube ich, benennen. Also
und auch bei allen anderen Fortsetzungen kann man sagen, es gibt immer das Bill Murray-Problem.
Ja. Das Budget betrug diesmal etwa 30 Millionen Dollar. Und man muss aber auch dazu sagen, vorneweg Bill Murray, aber auch Aykroyd, Ramis und Reitman arbeiteten alle für eine geringere Gage und haben dann aber alle Folgendes gemacht. Sie haben sich alle prozentual an dem Gewinn des Films beteiligen lassen. Nur so war überhaupt möglich, dass der Film starten konnte. Und er stellte dann direkt einen neuen Rekord für ein Dreitagesergebnis auf. So heiß wurde er erwartet. Gut, eine Woche später wurde dieser Rekord von Batman gebrochen, aber es ist ein anderes Thema. Am Ende spielte der nur 215 Millionen Dollar ein, was deutlich hinter Teil 1 blieb.
Aber du sagst eigentlich, hast ja die Begründung schon gesagt, es war wirklich das Timing. Du hast Ghostbusters 2 rausgebracht, auf den alle gewartet haben. Keiner hatte irgendwie den Film Batman von Tim Burton auf der Pipeline. Und machen wir uns nichts vor. In diesem Jahr gab es wirklich wahrgenommen nur Batman.
Das ist so. Ja, also man hatte hier wirklich ein unfassbar dummes Timing an den Tag.
Also würde Batman nicht gedreht worden sein, beziehungsweise hätte man Batman nicht zeitgleich oder kurz nach Ghostbusters 2 rausgebracht, ich denke, die Einspielergebnisse hätten anders ausgesehen. Und wie du schon gesagt hast, Ghostbusters 2 hat den wunderschönen Vorteil manch anderer Fortsetzung, sie ist noch gut.
Ja, absolut.
Sie macht Spaß, sie erzählt die Geschichte nicht nochmal, sondern sie erzählt die Geschichte weiter.
Und sie hat wieder eine gute, wenn auch nicht so mega Musik wie Teil 1, aber wieder ein mit von Bobby Brown diesmal.
Run-DMC hat diesmal Ghostbusters.
Und Run-DMC und jeweils damit hoch in die Charts gekommen. Und der Film hatte unfassbar viel Schleim.
Ja.
Und dieser Schleim war völlig ungiftig und essbar. Das wissen die meisten gar nicht. Sigourney Weaver hat mal gescherzt, dass Bill Murray den Film nur unter einer Auflage gemacht hat. Er hat sich im Vertrag eine Klausel eintragen lassen, dass er auf gar keinen Fall Schleim bekommen hat. Und wenn er Schleim abbekommt, sind für ihn die Dreharbeiten beendet. Also,
ich kann zu mich
zutrauen
aber,
ist es ihm.
Ich kann mich aber erinnern, dass er irgendwann doch voll Schleim
hat. Ja, aber es hat relativ lange gedauert. Also, der Film ist gut, den kann man gucken. Der hat viel sehr, sehr gute Tricks, die nochmal deutlich an Qualität zugenommen haben.
Und Slimer ist wieder dabei.
Viel Spielwitz, kommt für mich natürlich nicht ganz an das Original heran, muss man sagen.
Ja, und ein dritter Teil hätte ja laut Dan Aykroyd auch noch kommen sollen, der dann ja nie verwirklicht worden ist, Ghostbusters in Hell, weil es gab das Bill Murray-Problem.
Der dann ernst gemacht hat und gesagt hat, für einen dritten Teil ist er nicht mehr zu haben. Und da muss man dann sagen, haben die anderen auch klar gesagt, ohne ihn machen wir es nicht.
Weil es ist sonst nicht realisierbar.
Ja, es gibt jetzt keine Idee, diese Rolle anders zu besetzen. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange warten müssen nach 1900, 89 gab es da nicht mehr viel, außer nochmal so ein bisschen was auf Zeichentrick, aber im Endeffekt...
Die übrigens nicht schlecht waren. Du meinst die Extreme Ghostbusters.
Die Extreme Ghostbusters.
Die liefen damals auf Sat 1 mit Man in Black im Double Feature und die hat mir Spaß gemacht.
Ja, die
war etwas ernster, war etwas erwachsener, aber die hat Spaß gemacht.
Genau, da war die Zielgruppe sicherlich etwas ältere, das muss man sagen, aber die konnte man gucken. Dann gab es auch noch so Ghostbusters Video Game, das war übrigens auch gar nicht so schlecht. Wir mussten bis zum Jahr 2021 warten, bis Ghostbusters Legacy in die Kinos gekommen ist.
Und du weißt haargenau, du lügst gerade.
Wieso?
Da gab es was dazwischen.
Ghostbusters Legacy 2021, ein dritter Teil.
Nee, davor gab es auch noch was. Der
Film, wo dann Bill Murray endlich bereit war, wieder in einem Ghostbusters-Film mitzumachen. Also darum ging es mir jetzt, um Ghostbusters 3.
Ja, okay, aber komm, er muss erwähnt werden. Weil Ghostbusters von Paul Feige, ja, es ist ein schlechter Film. Ghostbusters von Paul Feige ist nicht gut. Aber er wurde für Sachen gehatet, die man nicht haten musste. Ich find's heute immer noch peinlich, einen Film abzustrafen, weil auf einmal die Hauptfiguren Frauen sind.
Na gut, darum ging's ja nicht.
Es ging vielen leider darum. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, und ich habe mir den Film objektiv damals angeguckt, weil ich gesagt habe, ja, okay, wenn ihr jetzt alle auf die Darstellerinnen draufkloppt, ich finde zwei von den Darstellerinnen gar nicht mal so schlecht. Und tatsächlich, Melissa McCarthy kann manchmal auch lustig sein.
Ja, die mag ich halt persönlich leider gar nicht.
Haben wir eine, ja. Da weiß ich jetzt leider nicht mehr den Namen von ihr, die eine Darstellerin, die auch sehr bei Saturday Night Live aktiv ist. Es ist halt so, der Film ist einfach schlecht. Er wurde nur aus den falschen Gründen gehatet, aber der ist nicht gut.
Gut, ich habe kein Problem damit, dass da jetzt Frauen die Hauptrolle spielen.
Das hätte mich auch gewundert bei dir.
Nein, für mich ging es jetzt darum, wann spielt Bill Murray wieder mit in einem Ghostbusters-Film.
Er geht ja da einmal durchs Bild.
Ja, und das war's. Genau, und das ist für mich eben, das war ja nicht mal ein Cameo, wenn man ehrlich ist. Für mich an der Stelle ist das kein Ghostbusters-Film im klassischen Sinne. Man hat hier was probiert, man hat hier was gewagt.
Ist tierisch auf die Schnauze gefallen, aus verschiedensten Gründen.
Aus verschiedensten Gründen war das überhaupt gar kein Erfolg. Tatsächlich muss man sagen, hat das auch mit einem riesen Produktionsbudget zu tun. Der Film hat insgesamt ein Produktionsbudget von 144 Millionen gehabt, hat 229 Millionen eingespielt. Wenn man noch Werbung und so weiter damit rechnet, dann geht man davon aus, dass man gut 70 Millionen Dollar mit diesem Film verloren hat. Und somit wurde dann auch das geplante Sequel, was Sony schon fest eingeplant hatte, abgesagt. Ja, und man hat sich dann eben entschlossen, Fokus auf Ghostbusters Legacy zu legen, der dann ja eben kam. Der von dir genannte Ghostbusters war 2016. Ich weiß bis heute nicht, warum man das so gemacht hat, wie man das gemacht hat. Tatsächlich waren sehr viele Fans da sehr traditionell denken und haben gesagt, sie können Frauen in diesen Rollen nicht akzeptieren. Das halte ich grundsätzlich für schwierig. Man muss so einem Film eine Chance geben. Aber ganz ehrlich, der Film war einfach Murks. Der war von vorne bis hinten Murks. Und wenn man zu den Menschen gehört, wie ich, die Melissa McCarthy einfach komplett nicht lustig finden, dann gibt es auch den einen Grund nicht, weil der Film wurde wahnsinnig um sie aufgebaut, da an der Stelle diesen Film zu gucken. Weil, ganz ehrlich, ich finde diese Frau nicht lustig. Egal, was sie vorher gemacht hat. Es hat mich nicht angesprochen und das meine ich gar nicht böse. Es gibt einfach Menschen, da connectest du nicht zu und ich kann den meisten Rollen, denen sie so gespielt hat, in ihrem Leben einfach nichts abgewinnen.
Lass uns doch über Positives reden. Legacy.
Ich wollte gerade die eine Rolle
erinnern
von Melissa McCarthy, wo sie mir gefallen hat. Und das war tatsächlich ja als kleine Nebenrolle in Gilmore Girls. Da hat sie mir gefallen. Das war halt schon auch sehr lange her. Ja, dann gucken wir auf Ghostbusters Legacy. Dann nicht, weil ich den Film überschlumpfen wollte, sondern für mich ist das dann eben der dritte Teil offiziell, weil hier wirklich auch Bill Murray wieder mitgespielt hat. Per, wie hat man es denn gelöst mit den nun ja doch, ja, sagen wir es mal ganz ehrlich, 2021 deutlich betagteren Herren?
Also in meinen Augen hat man es eigentlich richtig gut gelöst. Man geht auf eine neue Generation, man geht auf die Kinder von Egan, auf die Enkel von Egan, so. Man spielt die Geschichte von Teil 1 hier fort, weil es geht wieder um Gozer, den Gozerianer. Aber man macht es so, dass es alles wirklich vernünftig ist.
Jetzt halt auch ohne Harold Ramis, weil der ja auch mittlerweile verstorben ist.
Das aber muss man auch ja dieser kurz dazu darf sagen. Noch cameo-mäßig einmal auftreten. Das finde ich auch
durch
sehr
schön. Durch Archivmaterial, was man hatte und durch ein Double.
Ne? Und ganz wichtig ist ja auch bei Legacy, es ist ja nicht von irgendjemandem geredet worden. Der Film ist ja von jemand angestoßen worden, der ja niemand anders ist als der Sohn von Ivan Reitman. Also jemand, der schon bei den Dreharbeiten des Originals dabei war, hat gesagt...
Jason Reitman, ja.
Jason Reitman, genau.
Der Sohn.
Ich möchte diesen Film fortsetzen. Mhm. Und ihm ist wirklich das geglückt, was keiner für möglich gehalten hat. Er hat einen vernünftigen Ghostbusters-Film gedreht mit der Originalcrew, die auch nochmal komplett auftauchen darf. Du hast wirklich alle vier Ghostbusters.
Ja, und er hat vorher viel mit seinem Vater auch zusammengearbeitet. Jetzt zum Beispiel war er Regisseur von eben dem vorhin erwähnten Up in the Air, wo sein Vater Produzent war. Das heißt, man hatte halt auch schon mehrere Projekte, wo die beiden in der Arbeitsart sich annähern konnten.
Ja, und wie gesagt, er hat Ghostbusters damals als Kind leibhaftig erlebt. Er wusste, worauf er sich einlässt. Und in meinen Augen hat er eine vernünftige Geschichte gemacht. Klar, du hast stellenweise die Member Berries, die dich dann wirklich an alte Zeiten zurückerinnern sollen, wenn du die kleinen Marshmallow-Männchen da hast. Aber es ist nicht so wie bei vielen anderen, die wirklich versuchen, nochmal das Gefühl aus der Vergangenheit in dir aufkeimen zu lassen.
Du darfst gar nicht vergessen, Jason Reitman hatte einen Auftritt im zweiten Ghostbusters. Er war der Junge auf einer Geburtstagsfeier. Gut. Kleiner Cameo, aber er hat im zweiten Teil
schon... Ja, damals kann man es nochmals als Cameo, da war er einfach, wir brauchen noch ein Kind, setz mal deinen Sohn da rein.
Ja,
nein, aber
und seine Schwester hat ja auch da mitgespielt.
Aber was ich damit sagen will, ist wirklich, man hat hier wirklich einen Film aus meinen Augen mit Liebe produziert, der wirklich auch funktioniert,
der wieder, Spaß macht. Der im Herz wieder das Wesen von Teil 1 und 2 trifft. Das, was mit dem Film mit den Damen eben nicht gelungen ist, im Herzen Ghostbusters rüberzubringen. Und das ist das... Mir geht es gar nicht darum, ob Männer oder Frauen die Hauptrolle spielen. Der Film der Damen hatte im Herzen nicht den Ghostbusters.
Und auch da muss man ja sagen, hier ist es ja auch eine Protagonistin, die den Film ins Rollen
bringt. Kelly Spengler.
So, also alle, die sagen, ja, Ghostbusters von 2016 war ein Flop, weil da Frauen die Hauptrolle gespielt haben.
So ein Quatsch.
Es ist Mumpitz, weil auch hier in Legacy spielt eine weibliche Person die Hauptrolle. Wir haben hier sehr viele starke weibliche Personen drin. Und wenn man mal Sigourney Weaver in den Originalfilmen nimmt, die war ja Barrett, auch nicht das...
Die auch wieder mitspielt, ja.
Die war ja auch in den Originalen nie das kleine Dummchen, was gerettet werden sollte, sondern sie war ja auch immer da eine starke Persönlichkeit.
Ja, und ich muss sagen, der Film ist sogar so gut, dass er für mich fast... von der Qualität so an den zweiten Teil heranreicht. Also da ist für mich kein krasser Drop-off.
Was Frozen Empire betrifft, muss ich jetzt fairerweise sagen, kann ich noch nichts zu sagen, bin ich noch nicht zugekommen, mir den anzugucken.
Geht mir genauso. Den müssen wir hier ausklammern. Also als Fazit kann man sagen, Teil 1 Pair, ein Klassiker, ein Megafilm.
Klassiker, 10 von 10.
Teil 2 ist gut, aber kann nicht mit Teil 1 mithalten.
Und Legacy ist auch gut. Kann auch nicht mit Teil 1 mithalten.
Der Film mit den Damen, leider... Handwerklich einfach leider nicht gut. Ist eigentlich wirklich, wirklich Mucks, muss man leider sagen. Und Legacy ist wirklich ein guter Film, der Spaß macht und der mehr wieder aufbaut als zerstört. Ich denke, das ist ganz wichtig, weil man war schon ein bisschen nach so langer Zeit und dem Flop mit dem Damenfilm war man schon ein bisschen verstört und hatte Sorge, dass jetzt das Ganze so kaputt geht, ne?
Ich denke mal, das ist so der Hauptgrund, weshalb ich sehr auch ängstlich war um Legacy. Nach dem Motto, wird jetzt noch mehr drauf rumgetrampelt oder
macht man's richtig? Ja, werden die guten Erinnerungen weiter kaputt gemacht oder gibt es wirklich etwas? Aber nein, das ist eine ganz, ganz wunderschöne Verbeugung vor dem Original für mich und ein schöner Film, der auch ein gutes Einspielergebnis hatte, der sogar auf Platz 1 in den Kinocharts war, am Startwochenende 44 Millionen eingespielt hat. Und wir waren trotzdem, man darf nicht vergessen, das waren ja noch Zeiten, da war das ja mit dem Kino gerade nicht ganz so einfach.
Da gab es doch diesen kleinen Vorfall.
2021 und dementsprechend tolle Zahlen am Ende, die Legacy erreicht hat. Über 200 Millionen Dollar eingespielt und die Kosten wieder herausgeholt und deswegen soll es da ja auch weitergehen.
So, eine letzte Anekdote habe ich noch. Und zwar, die betrifft das Buch. Das Buch zum Film in Deutschland. Weil wir haben ja das Jahr 1985, in dem das rauskam, wie der Film. Und Autor dieses Buches war ein gewisser Herr Jason Dark. Dem einen oder anderen könnte der Name vielleicht was sagen.
Ja.
Das ist ja der Erfinder und Hauptautor aus heutiger Sicht von John Sinclair.
Ja.
Und der wurde damals vom Verleih angesprochen, er möchte auch bitte das Buch zum Film schreiben. Und der hat mal erzählt, wie sowas abläuft, damit er das Buch zum Film schreiben kann. Ich bin früher immer davon ausgegangen, der kriegt ein Drehbuch oder der kriegt so das Dialogbuch von der Synchro und dann schreibt er sein Drehbuch dazu oder sein Buch zum Film. Und er hat dann mal in einem Interview gesagt, der wird dann eingeladen, wurde damals eingeladen zu einer Privatvorstellung in einem Kino mit noch zwei, drei anderen Leuten, die darauf geachtet haben, dass da keine Aufnahmen gemacht wurden vom Film auf Video oder so, nicht, dass nachher Raubkopien erscheinen. Und er hat sich den Film dann nicht einmal angeguckt, sondern er hat sie sich fünfmal hintereinander angeguckt. Fünfmal hintereinander Ghostbusters geguckt. Und immer wieder mit so einer kleinen Lampe musste er da sitzen, worauf er sich Notizen machen musste. Wo man gesagt hat, den Spruch muss aber genauso in dem Film sein. Dieses er schleimte mich voll muss genauso drin sein. Und das finde ich recht amüsant, dass du dann da sitzt, hast ein Notizbuch, musst den Film angucken, fandest den lustig, kannst den aber nicht genießen, weil du hast den als Arbeit und guckst den dann nochmal an und musst dann wieder schreiben. Ah, das habe ich vergessen, das müssen wir noch machen. Dann ist der Film zu Ende und musst den nochmal schreiben. Also er sagt dann wirklich, der hat einen Tag nur mit den Leuten im Kino gesessen und hat nur Ghostbusters gesehen, fünfmal. Fand ich amüsant.
Ja, mal ganz interessant, dieser Einblick.
Ja, und das Buch zum Film ist auch nicht schlecht. Ich habe es sogar noch. Wenn ich es noch irgendwo finde, ich blende es euch auch gerne mal ein.
Dann sind wir fertig, Per, für heute mit diesem Klassiker der Filmgeschichte aus dem Jahr 1984, eines der besten Filmjahre aller Zeiten.
Sag ich ja immer wieder. Und weißt du, was ich auch immer wieder sage? Hm? Liebe Videofreunde, nachdem Sie die Horrorgeschichte Ihrer Wahl gehört haben und hoffentlich genossen und auch ein bisschen gelacht und auch Erfahrung gekriegt haben, möchte ich mich verabschieden und Sie darauf hinweisen, spulen Sie das Videoband zurück, denn wenn Sie es nicht machen, kostet es sich eine Mark bei Ihrem Videothekar des Vertrauens. Und damit verabschiede ich mich. Auf Wiederhören.
Ciao, tschüss.